Der Islamismus wird unterschätzt, er wird verharmlost. Das hat auch sehr viel zu tun mit der deutschen Politik unter Angela Merkel, die ja dann gesagt hat, das ist die Willkommenskultur. Wir sehen aber schon, dass es eben diese Bedrohung gibt in Westeuropa. Also das heißt, dass diese Islamisierung unserer westlichen Gesellschaften dazu beigetragen hat, dass eben solche Anschläge mitten unter uns sind. Was eben auch alarmierend ist und frappierend, ist, dass 2/3 aller Terrorverdächtigen unter 19 Jahre alt sind. Und da haben wir jetzt eben neue Muster, dass es eben Online-Radikalisierung gibt, aber eben auch Offline-Radikalisierung. Also, dass jemand auch in der Lage ist, sich selber zum Terroristen auszubilden. Die ganze Diskussion mit Corona, wo ja die Jugendlichen, die Opfer eigentlich waren von den Maßnahmen mit Lockdown und so weiter, das ist alles nochmal ein fördernder Faktor für Radikalisierung bis hin eben zum Terrorismus.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung mit einem hochinteressanten Thema. Wir sprechen mit Florian Hartleb. Er ist Professor für internationale Beziehungen an der Moduluniversität in Wien. Ein gefragter Mann. Er ist Sachbuchautor zum Thema Teenager-Terroristen. Sein Buch lautet so, die Unterzeile, ich lese sie vor, wie unsere Kinder radikalisiert werden und wie wir sie schützen können. Herr Hartleb, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Sagen Sie doch, was ist Ihre wichtigste Botschaft von diesem Buch? Worum geht es da im Kern? Erzählen Sie.
Das Entscheidende ist, vielen Dank, dass wir hier von neuen Trends sprechen. Die Frage ist ja immer auch, wenn man über Extremismus, Terrorismus spricht, was ist neu? Und da ist eben, seitdem ich in Wien bin, gab es eben den islamistisch motivierten Anschlag, der vereitelt wurde auf eines der Taylor Swift Konzerte, wo mehr als 10.000 Menschen sterben sollten, und viele andere Anschläge, gerade auch vom islamistischen Spektrum, da haben wir auch das Thema TikTok. Und was eben auch alarmierend ist und frappierend, ist, dass 2/3 aller Terrorverdächtigen in Europa unter 19 Jahre alt sind. Und das war im Grunde die Kernmotivation, dieses Buch zu schreiben, um auf dieses Thema hinzuweisen, denn es gibt zu diesem Thema eigentlich wenig, und momentan sprechen wir viel jetzt auch über Jugendschutz, über Verbote, und ich denke, wir müssen uns alle als Eltern, als Politiker, als Entscheidungsträger in der Gesellschaft mit diesem Thema beschäftigen.
Sie haben diesen versuchten Anschlag in Wien angesprochen, beim Konzert von Taylor Swift. Was würden Sie sagen, wie akut ist die Bedrohungslage durch Teenager-Terroristen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz? Wie akut ist diese Gefahr wirklich?
Die Gefahr ist akut, weil wir eben zahlreiche Fälle haben, die man auch zusammentragen kann, auch gerade in diesen Ländern. Und man muss ja auch immer sehen, dass so ein Phänomen auch aus unserer Zeit heraus entsteht. Und da haben wir natürlich relativ viele gesellschaftliche Bedrohungen, auch mit der Islamisierung, die Anleitung durch TikTok-Prediger, das war in dem Fall von Taylor Swift der Fall, dass der angeleitet wurde von einem Hassprediger auf TikTok. Und da haben wir natürlich ganz neue Formen auch der Radikalisierung. Und Radikalisierung ist auch immer als sozialer Prozess zu sehen. Und da haben wir jetzt eben neue Muster, dass es eben Online-Radikalisierung gibt, aber eben auch Offline-Radikalisierung, und dass eben Jugendliche sich selber anleiten können. Wichtiges Phänomen ist eben auch, dass das Einzeltäters, also dass jemand auch in der Lage ist, sich selber zum Terroristen auszubilden, sich selber zum Terroristen zu schulen.
Können Sie mal vergegenwärtigen, wie so eine Schulung abläuft, von Botschaft, von Absender bis Empfänger, dann Radikalisierung? Wie läuft das gemeinhin ab? Was beobachten Sie?
Wir sehen oftmals bei jungen Leuten eine persönliche Kränkungsideologie. Das heißt, es gibt persönliche Frustrationen. Oftmals ist eben so, dass es Männer sind, Jugendliche, die eben jetzt keine Frau abbekommen. Wir haben eben auch sehr viel, was jetzt ja auch Studien sagen, mit Mobbing zu tun. Und dann kommt eben auch der politische Radikalisierungsprozess. Der große deutsche Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger, der sich dann auch mit Islamisierung beschäftigt hat, hatte 2006 ein Buch geschrieben im Surkamp Verlag mit dem Titel Schreckensmänner, der Versuch, den radikalen Verlierer zu erklären. Und natürlich sind das keine großen Gewinner im Leben, sondern das sind radikale Verlierer. Und dann mischt sich das zusammen mit Ideologien, mit virtuellen Netzwerken und irgendwann in der, was wir wissen aus der Terrorismusforschung, gibt es den sogenannten Trigger, dass man eben von den Worten zur Tat schreitet. Und da kann man sich natürlich dann auch selber radikalisieren. Und was mir eben auch auffällig erscheint, ist, dass ich auch einige Fälle untersucht habe, wo eben auch solche Täter gar nicht in den sozialen Medien aktiv waren. Wie zum Beispiel auch in Deutschland der Terrorist von Halle, der auf eine oder in eine jüdische Synagoge eindringen wollte. Und ich habe die Akten gelesen und er war in seinem Leben nie in den sozialen Medien aktiv. Die Begründung, bin er nicht bescheuert, dass ich den Ermittlern auf den Leim gehe. Und jetzt sind wir ja sehr stark auch in dieser Verbotsdiskussion. Da kommen wir sicherlich dann nochmal intensiver darauf. Ja, also Australien jetzt kein TikTok mehr unter 16, kein Instagram mehr unter 16. Auf der anderen Seite sehe ich das bei meinen Studenten. Keiner nutzt mehr Facebook, wenn ich sie frage in meinen Unterrichten, weil ich mache eben auch Kurse neben Wien, auch an der Katholischen Universität in Eichstätt-Ingolstadt und auch an der Universität Passau, wo ich geboren bin. Und da kriege ich das eben auch mit, dass es eben diese Dynamiken gibt in den virtuellen Welten. Und da sind eben auch Jugendliche in der Lage, sich selber auch zum Terroristen ausbilden zu können.
Seit wann gibt es dieses Phänomen? Seit wann beobachten Sie das? Und was war vielleicht auch Auslöser und Ursache, damit eben diese Bedrohungslage in Europa möglich ist?
Ja, wir haben ja diese Schulshootings gehabt. Also ganz prominent war ja 1999 Columbine, wo eben dann auch Jugendliche ein Massaker angerichtet haben. Und wir haben jetzt durch diese ganzen Dynamiken auch die Frage der Vorbilder und der Nachahmer. Und dann hatten wir eben auch diesen schrecklichen Terroranschlag in Norwegen durch Anders Behring Breivik am 22. Juli 2011, und der hat eben gerade bei den Jugendlichen sehr viele Fans und Nachahmer gefunden. Also diese Teenager-Terroristen beziehen sich dann eben auch sehr stark auf den Breivik. Und dann haben wir natürlich auch durch diese ganze Islamisierung, wir haben dann eben auch Jugendliche, die dann unbekleidet nach Deutschland zum Beispiel gekommen sind in der ganzen Migrationswelle 2015, 2016. Und da war dann auch ein 17-Jähriger zum Beispiel, der dann im Zug mit ISIS-Symbol auf Passanten eingestochen hat. Also das kommt dann auch nochmal dazu, ja.
Wo würden Sie sagen, ist die Bedrohungslage am größten? Ländermäßig? Wo würden Sie das einschätzen?
Ja, das ist immer eine Frage, die sehr stark politisiert wird, weil man sollte ja die eine Bedrohung nicht gegenüber der anderen ausspielen. Und es ist ja auch so, dass es gewisse Aufschaukelungen gibt. Also wenn es jetzt irgendwie eine islamistische Gruppe gibt, wie es dann war in Paris und Brüssel, dann stachelt es ja auch zum Beispiel Rechtsterroristen an, da auch zu agieren. Wir sehen aber schon, dass es eben diese Bedrohung gibt in Westeuropa, also in Gesellschaften, wie sagt man heute, in Einwanderungsgesellschaften. Und in Ungarn oder in Estland, wo ich bis vor 2 Jahren, 9 Jahre gelebt habe, hat man eben diese Bedrohungslage nicht. Also das heißt schon, dass diese Islamisierung unserer westlichen Gesellschaften auch in Belgien sehr stark, in Frankreich, in Großbritannien dazu beigetragen hat, dass eben solche Anschläge mitten unter uns sind.
Das Internet ist ja ein Ort, wo sich Content, Nachrichten, Botschaften auf eine gewisse Art verselbstständigen können. Sie können viral gehen. Ist das ein Aspekt, den Sie auch bei diesen Teenager-Radikalisierung beobachten oder verläuft es da, ich sage jetzt mal, zum Glück oder glimpflicherweise noch nicht so schnell, noch nicht so exponentiell rasant? Was ist da wie die Viralität? Was ist das für ein Faktor bei Ihrer Forschung? Kurze Werbeunterbrechung. Wer kritisch denkt, soll auch kritisch wählen beim Smartphone und Tablet. Das Volafone Quintus mit VolaOS verzichtet konsequent auf digitale Bevormundung. Kein Konto, mehr Souveränität, weniger Ablenkung. Vola ist eine innovative Alternative zum Smartphone und Tablet. Mainstream, frei und unabhängig. Mehr Informationen finden Sie unter vola.online. Ich wiederhole, vola.online, und Leser der Weltwoche erhalten auf alle Smartphones und Tablet einen exklusiven Rabatt von 5% mit dem Rabattcode Weltwoche5. Ich wiederhole, Weltwoche5.
Ein ganz entscheidender Faktor ist das, denn wir sprechen auch von einem Einsamkeitsphänomen. Es gibt jetzt eine neue Studie von der Bertelsmann Stiftung, die eben sagt, dass sich 72% der Jugendlichen zwischen 13 und 19 extrem einsam fühlen. Und die ganze Diskussion mit Corona, wo ja die Jugendlichen die Opfer eigentlich waren von den Maßnahmen mit Lockdown und so weiter, das ist alles nochmal ein fördernder Faktor für Radikalisierung bis hin eben zum Terrorismus.
Sind Buben und Mädchen gleichermaßen betroffen oder gibt es da Unterschiede?
Es sind hauptsächlich Männer, weil da kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, nämlich die sogenannte Gamifizierung des Terrors. Also dass eben die Gewaltspiele, da spreche ich von Steam, und da gab es eben einen Fall, dass einer mit Migrationshintergrund, ein Deutsch-Iraner, 2016 neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordet hatte, David Zomboli. Da war ich Gutachter in dem Fall, und der hat sich dann eben auch radikalisiert auf der Spieleplattform Steam. Ich hatte dann auch mit der Gaming-Industrie gesprochen, die das alles dementiert haben, die gesagt haben, da ist nichts dran. Aber es ist eben so, würde ich schon sehen jetzt, was auch wissenschaftlich belegt ist, dass es eben hauptsächlich Männer sind, die dann eben auch solche Ballerspiele machen, bis hin eben zu Terrorsimulationen, ja.
Also Sie sagen, das ist fördernd, also das ist ein gewisser Faktor. Also diese Ballerspiele, die sind ja immer gleich Thema bei so diesen Amokläufen, überspitzt formuliert. Das ist schon ein Faktor, der das fördern kann.
Absolut. Also es geht ja dann auch zu Terrorsimulationen, und es finden teilweise auch politische Debatten statt. Also man trifft sich dann, man spielt gemeinsam, und dann kann man eben auch sich politisch vernetzen. Das heißt, Politik ist ja kein absoluter Wert, aber es gibt dann eben auch so eine Online-Subkultur, wie man sich versteht. Also da gibt es dann auch diese frauenfeindliche Bewegung, diese sogenannte Einzelbewegung. Und es gibt natürlich auch diesen Einfluss auf TikTok durch Hassprediger, Salafisten und so weiter. Und man findet dann eben auch sehr schnell Idole, und nicht nur durch Corona, aber generell ist es eben so, dass viele dann 12, 14 Stunden im Internet sind, in den virtuellen Räumen, und das fördert eben diesen Teenager-Terrorismus. Ja?
Würden Sie sagen, das ist ein westliches Phänomen oder zieht sich das über die ganze Welt hinweg?
Zu 80%, glaube ich, ist es ein westliches Phänomen, denn auch die Ideologien sind eigentlich von den USA aus zu sehen. Also Columbine, diese ganzen Schulshootings, aber auch die Ideologien. Also es ist schon sehr, sehr stark ein westliches Phänomen.
Und sind eigentlich Erwachsene, sind die immun? Also ab einem gewissen Alter ist man, Sie reden ja von Teenagern, ist man dann irgendwann nicht mehr akut gefährdet, um eben radikalisiert zu werden durch solche Videos, Games und dergleichen? Gibt es da irgendwie Abstufungen?
Das kann man schwer beantworten, weil natürlich jetzt diese Massivität auch an Gewalt, an Terror in den virtuellen Räumen eben da ist. Und da gibt es dann auch 40, 50-Jährige, die dann eben auch solche Terrorakte begehen. Weihnachtsmärkte und so weiter, wie es da passiert ist, aber es ist schon sehr stark auch ein Jugendphänomen.
Was würden Sie Eltern gemeinhin raten? Was sind Frühwarnindikatoren? Gibt es Maßnahmen, die man präventiv ergreifen kann? Sie haben es angetönt, Social Media Verbot, Einschränkung, Handyzeit, Handyverbot vielleicht sogar. Was würden Sie gemeinhin Erziehungsberechtigten raten, damit sich die Kinder nicht radikalisieren oder damit man es vielleicht auch erkennen kann und den Kindern, den Teenagern helfen kann?
Ja, wir haben jetzt in Österreich eine Debatte, kein Social Media mehr unter 14 oder unter 16. Ich habe vorher schon vom TikTok-Verbot unter 16-Jährigen gesprochen, was in Australien praktiziert wird. Jetzt haben wir die Diskussion in Spanien, überall eigentlich. Es ist auch der Ruf, dass man das auf EU-Ebene regelt. Die EU regelt ja gerne bestimmte Sachen und schränkt auch gewisse Sachen ein. Die Sache ist natürlich, ich kann mich selber erinnern, ich bin jetzt 46 und ich hatte damals in meinem Studium solche journalistische Förderprogramme zum Thema Medienkompetenz. Das war im Jahr 2000, 2001. Und da haben wir dann eben auch Programmierer, und das ist jetzt eine lange Zeit, wir leben ja jetzt im Jahr 2026, gesagt, naja, der beste Weg ist, mit meinem Sohn, und ich bin jetzt auch Vater von zwei Söhnen, mit 9 und 3, von daher beschäftigt mich auch diese Situation. Er hat gesagt, ja, er ist mit seinem Sohn auf Pornoseiten gegangen und ihm gezeigt, du kannst ja da und da den Pornofilm runterladen. Er ist mit ihm auch auf Gewaltseiten begangen und danach war das für den Sohn völlig uninteressant. So kann man auch agieren. Also jetzt rein zu sagen, dass wir jetzt alle unsere liberalen Errungenschaften da opfern auf dem Altar, das glaube ich ist sehr, sehr problematisch, weil erstens mal kann ich das auch umgehen. Ja, ich weiß es, ich hatte mal einen Schüleraustausch in Dublin und da war dann eben auch Alkoholverbot bis 21 und mein Austauschpartner damals mit 14, 15, die haben halt dann heimlich gesoffen. Also die Frage ist, ob ich durch diese Verbote was bewirke und wir leben ja auch in politischen Umbruchszeiten und es ist eben auch die Frage, ich habe 2004 zum Populismus promoviert, als Doktorarbeit. Die Frage ist dann, was ist reine Symbolpolitik? Was ist politisches Placebo? Oder was ist wirklich nachhaltig? Oder was bewirkt eben auch andere Effekte? Also, wenn sich der Politiker hinstellt und sagt, bei einer Wahlveranstaltung, ich komme aus Bayern ja, ursprünglich, wir haben jetzt gerade Kommunalwahlkampf, wenn sich dann der Politiker hinstellt und sagt, ich verbiete jetzt TikTok, dann klatschen natürlich die Leute. Aber die Frage ist, ob das nicht eben auch problematisch ist. Also ich war jetzt an Schulen auch mit meinem Buch, das ich ja geschrieben habe, zu Teenager-Terroristen. Und da sind halt ja auch schon 10-, 12-Jährige bei Roblox und so weiter. Die wussten dann auch Bescheid in meinen Diskussionsveranstaltungen von zum Beispiel den Terroranschlag in Christchurch, wo jemand in zwei Moscheen eingedrungen ist. Und die Sache ist dann, ja, ich verbiete das jetzt, ist natürlich für eine freiheitliche Demokratie auch sehr gefährlich und fast toxisch. Wir haben ja in Deutschland in vielerlei Hinsicht auch solche Diskussionen, zum Beispiel, ich will jetzt die AfD verbieten, die Alternative für Deutschland. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber es bringt mich so ein bisschen in diesen Kontext. Ist es wirklich förderlich? Weil die Frage ist ja immer auch im Sozialen, im Menschlichen, will ich jetzt mit jemand reden, will ich den einbinden oder will ich den ausgrenzen? Da haben wir jetzt in Deutschland ja fast hysterische Ausmaße eben erlebt, dass eben gesagt wird, ja, es werden eben Leute ausgegrenzt und da tut man sich, glaube ich, keinen Gefallen. Und deswegen muss man auch wieder werben für mehr Toleranz. Und ich sehe das jetzt bei meinem Sohn mit 9 Jahren, der ist auch am Smartphone. Ich kann ja die Welt nicht zurückdrehen. Ich kann ja gewisse Prinzipien auch durchsetzen, dass ich sage, ja, jetzt gehen wir zum Essen oder jetzt gehen wir in den Freizeitpark oder wir gehen zum Fußballspielen hier im Währinger Park, das ist ein paar Meter entfernt von mir. Nimm das Smartphone weg, aber wenn ich das kategorisch verbiete, dann ist es ja schwierig. Und wir leben ja mittlerweile auch in einer gewissen Verbotskultur, ja. Also, dass ich jetzt bei Ihnen ein Interview gebe, das könnten dann wieder andere sagen, ja, oh, das ist problematisch. Und das andere Beispiel mit der AfD habe ich schon genannt. Und wenn wir jetzt sozusagen unsere Euphorie der Anfang der 90er Jahre vergessen, wo gesagt wurde, Francis Fukuyama, Siegeszug der liberalen Demokratie. Wenn wir jetzt nur noch schauen, wer macht jetzt einen falschen Schritt, wer trinkt jetzt Alkohol im öffentlichen Raum, wer raucht jetzt eine Zigarette im öffentlichen Raum, wer geht jetzt zum Spielen, und da bin ich jetzt weg von den Teenagern, da bin ich jetzt sehr stark in der allgemeinen Gesellschaft in Diskussion. Ich glaube, da tun wir uns keinen Gefallen. Und es ist ja nicht nur das, dass man das umgehen kann, ja, TikTok-Verbot unter 16, sondern wenn jetzt die Plattform X ausgelöst oder ausgelöscht wird, dann geht man zur Plattform Y. Also das Problem ändert sich ja nichts. Es geht ja auch darum, dass wir wieder eine Wir-Kultur schaffen und eben wegkommen. Wie ich gestern, da hatte ich einen Vortrag gehalten beim Rotary Club in Passau. Da war eben so das Wort in der Diskussion Ichlinge. Und dieses Einsamkeitsphänomen hat ja durch Corona dramatische Auswüchse aufgenommen. Und wir müssen wieder weg von dieser Einsamkeit. Wir müssen die Leute ja abholen, wo sie stehen. Ich habe 9 Jahre in Estland gelebt und die sind ja führend in PISA-Studien in Europa, was digitale Bildung in Schulen anbetrifft. Und da habe ich eben sehr interessante Lerneffekte mitbekommen, weil die Lehrer von den Schülern lernen. Da gibt es dann IT-Lotsen, IT-Beauftragte. Und wir haben ja in Deutschland zum Beispiel, da kann ich es ja besser sagen, dass wir eben das Berufsbeamtentum haben und dass natürlich die Lehrer nicht wissen, was jetzt auf diesen Plattformen los ist, was sind die Trends, was sind die Dynamiken. Ja, und dann spreche ich ja Lateinisch mit Griechisch oder heutzutage würde man sagen Spanisch mit Estnisch. Ist leider nicht gelungen, die estnische Sprache zu lernen. Die ist auch sehr schwierig, das ist die finnugrische Sprachfamilie. Aber letztendlich redet man aneinander vorbei. Und das ist natürlich ein Grundproblem, auch in unserer heutigen Zeit, dass man aneinander vorbeiredet, weil dann gibt es keinen Diskurs mehr, einen Dialog. Und ich sehe das ja auch als Vater jetzt aus einer anderen Perspektive, also nicht nur jetzt aus der vergeistigten Elfenbeinturmperspektive. Da muss ich ja mal schauen, was ist da jetzt da Trend? Mit wem spielst du? Du kannst dich vernetzen mit deinem Klassenkameraden. Was ist es für eine Sprache, die ihr da verwendet? Was sind das für Plattformen? Und da muss man eben an diese Lebensrealität ran, weil sonst haben wir ja das, was ja ein Grundproblem ist unseres politischen Diskurses, ja wieder das Volk-Eliten-Problem, was ja wesentlich dafür verantwortlich war, für den Aufstieg von populistischen Bewegungen, weil die gesagt haben, da läuft irgendwas falsch.
Wenn ich das
Oder von
vielleicht kurz,
sogenannten populistischen Bewegungen, ja.
ja, wenn ich das vielleicht kurz zusammen, das ist hochinteressant, wenn ich das kurz zusammenfassen darf. Also wer eigentlich einsam ist, schwach ist, so ein bisschen dazu neigt, anfällig zu sein für solche Infiltrationen, Radikalisierungstendenzen, wer das aufweist und dann noch mit diesem toxischen Ort Social Media, TikTok und Co. in Berührung kommt, Da gibt es natürlich ein Spannungsfeld, das allerdings nicht zu lösen ist durch irgendwelche staatliche Verbote, sondern sie appellieren, wenn ich das richtig verstanden habe, sie appellieren an die Eigenverantwortung der Eltern, die quasi mit den Kindern, Jugendlichen in den Dialog treten sollen und quasi die Regeln selbst bestimmen sollen. Ist das richtig zusammengefasst? Habe ich Sie richtig verstanden?
Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir eine massive Aufrüstung brauchen, was die Tendenzen, die Dynamiken angeht in diesen virtuellen Räumen an Schulen.
Und was ist da, oder was ist da das Problem oder die Gefahr oder das,
Ja, weil
was
die
beobachtet?
Lehrer das nicht wissen. Wir haben in Deutschland, Österreich, wir haben dann das Berufsbeamtentum. Die sind dann 20, 30 Jahre in derselben Schule und die haben relativ wenig Motivation, sich da weiterzubilden. Ich habe das selber erlebt. Ich war an dem gleichen Gymnasium wie Ottfried Fischer, ein bekannter deutscher Schauspieler, Bulle von Bartels und so weiter. Und da habe ich dann eben angeboten, dass ich eine Fortbildung mache zu dem Thema. Und dann wurde gesagt, nee, die Lehrer sind alle im Stress, sie sind überlastet, die haben da keine Zeit. An der Problemschule hatten die Zeit, da hatte ich dann eben diese hochspannenden Einblicke auch in die Lebenswelt. Aber wenn man dann nur noch Dienst nach Vorschrift macht, wenn man dann stupide den Lehrplan abarbeitet, wenn man keinen Raum gewährt für Experten von außen, das ist ja ein Problem auch in der Politik, wenn sich das alles nur im Kreis dreht, dann werden die Probleme sicherlich eher größer als kleiner.
Hochinteressant, was Sie sagen, ist, besondere Gefahrenherde lauern durch Islamisten. Sie haben allerdings auch den Herrn Breivik angesprochen. Das war ja, glaube ich, auch eher also ein Rechtsradikaler, glaube ich.
Ja,
Was?
selber so radikalisiert, ein Rechtsterrorist, der über 9 Jahre seine Taten geplant hat und teilweise oder größtenteils aus dem Internet plagiert, auch über 1500, ja, genau waren es 1560 Seiten Manifest geschrieben hat und eben auch ein YouTube-Video veröffentlicht hat, genau.
Wenn ich die Medien allerdings lese, dann sind die großen Gefahren des Internets Russland, Desinformation aus Russland, Rechtsextremismus. Wenn ich jetzt Sie frage, stimmt das oder was halten Sie für die ganz großen Gefahren, die im Internet lauern?
Ja, der Islamismus wird unterschätzt, er wird verharmlost. Das hat auch sehr viel zu tun, auch mit der deutschen Politik unter Angela Merkel, die ja dann 2015, 2016 gesagt hat, das ist die Willkommenskultur. Es gab dann auch Bücher, die neuen Deutschen. Und das hat natürlich auch viel dazu beigetragen, dass wir diese Probleme haben. Und ich bin ja behütet in einem Dorf im Landkreis Passau in Bayern, in Niederbayern aufgewachsen. Wenn man gedacht hätte damals, es kommt zu islamistischen Terroranschlägen, wäre man verwundert gewesen. Und man hat eben auch die Folgen des politischen Islams, man hat die Radikalisierung, man hat die Hassprediger. Wir haben viele Menschen, die abgeschoben werden müssten, die aber nicht abgeschoben werden. Wir haben Clankriminalität und wir haben dann eben auch Zustände, die man eigentlich aus der Vergangenheit kennt, aus Brüssel oder aus Paris. Ich habe selber in Brüssel gelebt. Also das sind eben Zustände, die auch diese Masseneinwanderung und diese Islamisierung sicherlich begünstigen.
Nehmen solche Hassprediger Jugendliche gezielt ins Visier? Schwache, instabile, einsame Jugendliche, werden die spezifisch getargetet, sagt man, glaube ich, auf Neudeutsch. Ist das
Ja,
der Fall?
sicher. Das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, die sich da auftut, dass man eben da auch ganz gezielt, ja, Sie haben es jetzt neudeutsch formuliert, getargetet, dass man ganz gezielt auch diese radikalen Verlierer, wie das Hans Magnus Enzensberger beschrieben hat, dann auch sucht. Und wir hatten ja auch Fälle, auch in der Schweiz, in Deutschland, da gab es ein 15-jähriges Mädchen, die dann irgendwie Drittfrau geworden ist und für ISIS dann war, nach Syrien ausgewandert ist. Also man hat hier eine ganz gezielte Zielgruppenansprache. Ja, ist doppelt gemoppelt, gezielt Zielgruppen. Aber das ist im Grunde so, dass man die dann auch ausfindig macht, Weil, wie kann das sein, dass ein 15-jähriges Mädchen aus einem gut behüteten Elternhaus dann plötzlich eben dann Drittfrau wird in Syrien? Und das sind eben Punkte, das hat dann auch andere Fälle, das hat dann die Pulitzer-Beiträgerin Asne Seierstad beschrieben. Titel ist Zwei Schwestern. Das ist auch nochmal ein Phänomen, dass man eben auch solche Leute gezielt findet. Und
Ja.
das wird dann passiert. Und das ist ja auch passiert durch die extreme professionelle Strategie von ISIS, um dann eben auch ganz gezielt diese Leute anzusprechen.
Ist sich die Politik diesem Problem bewusst? Werden Sie da als Experte befragt, herangezogen, Ihre Sicht wird, werden Sie da konsultiert? Wie sehen Sie die Rolle der Politik rund um dieses Thema?
Ja, das wird meistens ignoriert, weil auch gerade das Thema Islamisierung politischer Islam grundlegend als toxisch angesehen wird. Und wenn man dann eben auch Kritik übt, dann ist man ja gleich auch in der rechtsextremen Ecke. Und von daher denke ich, dass die Politik da lieber eben ein Wohlfühlklima schaffen möchte und so diese Probleme eigentlich an sich gar nicht großartig angeht. Das sieht man in Berlin zum Beispiel, teilweise auch in Wien, wenn ich jetzt auch mit Schuldirektoren spreche. Das ist ein Thema, das ja noch größer werden wird. Also ich würde auch sagen, dass diese Radikalisierung von Jugendlichen, dass das uns eher noch treffen wird als Gesellschaft in 15, 15, 20 Jahren, als es jetzt schon der Fall ist, weil ich wüsste nicht, wie man diese Entwicklung stoppen könnte.
In
Durch
Wien,
Verbote sicherlich nicht.
da habe ich kürzlich gelesen, da sei ja über die Hälfte der Schulkinder könne nicht richtig Deutsch. Stimmt das? Ist das wirklich, ist das die Wahrheit? Ich weiß es nicht, ich wohne in Zürich, oder? Ich höre, lese nur da, was geschrieben wird. Stimmt das, dass da Wien ein gröberes Problem hat in dieser Hinsicht? Sehen Sie da schwarz für die eigentlich die wunderschöne Stadt in Österreich? Also.
In einigen Bezirken ja. Es kommt ja noch dazu, dass man parallele Probleme hat. Ich habe eine ungarische Babysitterin hier in Wien und die hat ein schwarzes Kind. Und die wohnt in Wien-Favoriten, so ein bisschen ein Problembezirk. Und das Kind, der Sohn, der auch öfters da ist, wenn sie bei mir babysittet, die wird massiv gemobbt von Islamisten. Und es wird gar kein Deutsch mehr gesprochen, beziehungsweise sie kriegen Übersetzer, es wird massiv lobbyiert. Und das ist natürlich eine große Gefahr, dass jetzt die Islamisierung schon zum Normalfall wird. Und dass natürlich dann in den Schulen, ja, in den Schulen, wo dann eben die Population so ist, dass dann gesagt wird, ja, wir brauchen jetzt kein Deutsch mehr. Ja.
Wie ist es mit Linksextremisten? Spielen die auch eine Rolle im Internet, wie sie Jugendliche rekrutieren, infiltrieren, beeinflussen? Gibt es das auch von der linken Seite?
Weniger. Wir haben jetzt einen sehr, als Wissenschaftler muss ich dir sagen, sehr interessanten Fall mit dieser sogenannten Vulkangruppe, wo jetzt eben die kritische Infrastruktur angegriffen wurde. Und der Linksextremismus, der ist eher vergangenheitsorientiert. Also da hat man dann Che Guevara, Mao, Marxismus, währenddessen eben gerade im Islamismus hat man dann eben TikTok-Prediger, die eben ganz cool daherkommen. Und diese Modernisierung hat man eben auch in diesem rechtsextremistischen Milieu. Und beim Linksextremismus ist es eher weniger ausgeprägt. Da ist es dann natürlich schon so, dass es lokal Antifa-Szenen gibt, aber ich sehe das da eher weniger als jetzt in den anderen Phänomenbereichen.
Wir haben viel über TikTok gesprochen. Es gibt aber noch weitere Social Media Plattformen, Instagram, Facebook, WhatsApp auch in einem weiteren Sinne. Telegram gibt es, X gibt es, Blue Sky und so weiter. Was würden Sie sagen, was ist die gefährlichste Plattform aktuell? Wo ist besondere Vorsicht geboten, auch für Eltern, wenn das die Kinder haben?
Das kann man so nicht sagen, weil es zu viel gibt und das keiner so beantworten kann. Es gibt dann auch noch Roblox, die Spieleplattform Steam. Es ist völlig undurchschaubar geworden, welche Plattform zu was beiträgt. Entscheidend ist ja auch, wie lange konsumiert man, wie oft. Wir haben jetzt interessante Studien eben zur Islamisierung auf TikTok, auch mit Hasspredigern. Das kann man schon sagen, dass es jetzt einen neuen Trend gibt. Aber das halte ich für höchst problematisch, zu sagen, das ist jetzt die eine Plattform, die verbietet man. Also ich bin ja mal gespannt auf die Studien in Australien, wenn man jetzt TikTok verbietet unter 16, was sich da ändert. Also da sind wir ja auch teilweise in der Pionierphase und es gibt da einfach zu viel. Das ist zu undurchschaubar geworden. Social Media abdrehen geht nicht. Internet abdrehen schwierig. Wir müssen da auch weg von den Verboten und die eine Plattform schuldig zu machen. Abgesehen davon, wenn ich jetzt sage, ich verbiete TikTok oder Facebook oder Telegram, die Betreiber sitzen ja im Ausland. Also wie kann ich das eigentlich rechtlich umsetzen? Und wir haben ja immer die Europäische Union, die ich ja sehr schätze, aber die auf der anderen Seite auch ein bürokratisches Monster ist. Und dann zu sagen, ja, wir brauchen EU-Möglichkeiten, dann ist ja auch die Frage, was kann die EU da eigentlich machen? Ja? Will sie jetzt die Steam-Betreiber, die Facebook-Betreiber, Instagram-Betreiber, will sie die zur Rechenschaft ziehen? Und wie? Ich meine, da wird man ja auch ausgelacht, wenn man auf diese Schiene dann irgendwie dann kommt. Das ist ja eigentlich dann, ich habe vorher mal das Zauberwort Populismus, mein Promotionsthema angesprochen, dann ist man ja auch wieder populistisch. Und man ist eben sehr stark dann wieder in der Symbolpolitik. Ja.
Ja, also wenn ich Ihnen zuhöre, dann würde ich, wenn ich Kinder hätte im Alter, wo sie ein bisschen Teenage-Phase durchleben und ein Handy haben, also da wäre ich jetzt also äußerst alert, äußerst aufgepasst, größte Vorsicht, wie da ich die Kinder kontrollieren oder auch mit ihnen umgehen würde. Im Bereich von Social Media gibt es auch gute Nachrichten oder gibt es auch Lichtblicke oder ist es wirklich so schlimm, wie ich jetzt das irgendwie so gesagt habe?
Ja, es ist alles schlimm. Man kann das auch dramatisieren. Wenn ich jetzt mit meinen Studenten zu tun habe, der sozialen Arbeit, es geht um Erlebnisse, es geht um Gemeinschaft, es geht auch um die Frage, nachdem jetzt die Institutionen wegbrechen, wie Parteien, Kirchen. Ja, ich bin als bayerischer Katholik sozialisiert. Wir sehen ja, dass es alles ein bisschen wegbricht und da muss man halt selber ran. Und die Schwarzmalerei bringt uns ja auch nicht weiter. Also Jugendliche sind interessiert. Ich hatte vor 2 Wochen ein Seminar an der Katholischen Universität in Eichstätt. Da sind junge Leute, die sind top motiviert, dass sie in Pflegeberufen arbeiten, sich beschäftigen, sich kümmern um Kinder mit Behinderung, um Kinder mit Migrationshintergrund. Also es gibt ja auch diese positiven Beispiele. Es geht ja nur darum, dass wir jetzt nicht solche Zustände haben wie jetzt in Japan, dass die Leute nur noch in der Wohnung sind oder dann auf dem Zebrastreifen dann die Ampel haben, weil sie nicht mehr vom Smartphone wegkommen. Und da muss man auch bei sich selber anfangen, weil die Kinder das ja auch von den Eltern sehen. Ja, da geht es auch um die Frage von Manieren. Wenn dann das Smartphone ständig am Essenstisch ist, wenn man nicht mehr miteinander reden kann, dann sehe ich das Problem gar nicht bei den Teenagern, sondern eher bei uns, weil da man eigentlich mit schlechtem Beispiel vorangeht.
Was stimmt Sie optimistisch, wenn Sie an den Westen denken, vielleicht auch an Europa, Deutschland, Österreich, die Schweiz? Wieso blicken Sie trotz allem zuversichtlich in die Zukunft?
Wenn ich jetzt meine Situation sehe, ich habe ja 9 Jahre in Estland gelebt, meine Kinder haben zwei Staatsbürgerschaften, Deutsch und Estnisch. Wir sprechen Englisch. Es gibt die Reisefreiheit. Es gibt ja schon auch sehr viele Möglichkeiten, auch wie man sich selber auch aufstellt, dass man eben auch globaler denkt. Ich war jetzt sehr irritiert, weil ich war jetzt bei Wahlkampfveranstaltungen als Teilnehmer und da wurde dann gesagt, ja, ich bin ledig, ich bin verheiratet, ich habe Kinder, ich habe keine Kinder, ich bin da geboren, wo ich aufgewachsen bin. Zu mir wurde dann gesagt, warum bist du eigentlich da? Du lebst doch in Wien, in Klammern, ich bin wahlberechtigt, habe da die ersten 24 Jahre meines Lebens gelebt, bin jetzt 46. Wir müssen aus diesem provinziellen Denken auch raus. Also das ist auch, wenn ich das polemisch formulieren darf, völlig scheißegal. Aber jetzt der Kandidat, zum Beispiel, wenn man bei der Politik ist, ob der jetzt ledig ist, verheiratet, ob der Kinder hat, ob der homosexuell ist oder hetero, das darf eigentlich überhaupt keine Rolle spielen, meines Erachtens, oder ob der immer am gleichen Ort gelebt hat. Also wir müssen uns da mehr internationalisieren und wenn die Jugend es macht, jetzt in meinem Beispiel, ob jetzt mein Sohn dann in der, oder meine zwei Söhne, ob die dann in Wien leben oder in Bayern, wo ich ja sozialisiert bin, oder im Land der Mutter in Estland oder ganz woanders in Singapur oder in China. Das kann ich an der Stelle nicht sagen, aber wir müssen da ein bisschen raus aus diesem begrenzten Denken. Wir leben in einer Informationsgesellschaft, in einer globalisierten Gesellschaft, die ja doch auch gewisse Chancen bietet, dass man eben auch sagt, ja, wir machen alles nicht richtig und wir müssen uns auch verabschieden von diesem ganzen Beamtentum, dass junge Leute sagen, wie das in den westlichen Gesellschaften ist, ja, ich brauche die Sicherheit des Staates. Es geht doch auch um interessante Geschäftsmodelle. Es geht auch um die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Man kann da Musikbilder machen. Man kann tolle Texte entwickeln. Also es gibt da ja auch sehr, sehr viel Kraft. Man kann sich selber auch beraten lassen, was man so macht, wie man gewisse Lebenssituationen einschätzt. Also da gibt es ja auch eine massive Fortentwicklung.
Was ist für Sie? Ich meine, Sie haben selber Kinder, erforschen Teenager, haben mit Studenten Kontakt. Was ist für Sie das größte Missverständnis, wenn ja, Erwachsene vielleicht gemeinhin über junge Menschen sprechen, über die Generation Z, wie sie da pauschalisiert und auch verunglimpft wird, oder auch sogar noch jüngere Menschen? Was ist da das größte Missverständnis aus Ihrer Sicht?
Das größte Missverständnis ist, dass Leute, die erfolgreich geworden sind, das in sehr jungen Jahren geschafft haben. Wenn man dann Familie hat, wenn man dann auch körperlich nicht mehr so fit ist, es baut ja eher dann ab irgendwann im Alter. Wenn man auch eingebunden ist in Hierarchien, hat man ja wenig Gestaltungskraft. Wenn man sich anschaut, die erfolgreichen Gründer, von Bill Gates angefangen, die waren ja alle sehr jung. Und das hat auch mit einer Vertrauenskultur zu tun. Herbert Grönemeyer, deutscher Sänger, hat 1986 den Song gehabt, können wir ja da vielleicht dann nochmal einspielen, Kinder an die Macht. Also man muss eigentlich schauen, warum braucht man das eigentlich noch mit Studium und so weiter? Und man muss eben im Grunde sehen, dass unser System jetzt diese Probleme hat. Aber man muss unser System auch neu denken. Und wir haben ja, wenn ich habe jetzt seit 20, 25 Jahren Veranstaltungen in der politischen Bildung gehalten. Und da rede ich über diese Dinge. Ja, und da sind dann 60 plus Leute da. Ist ja auch die Wählerklientel von den sogenannten Volksparteien. Und das ist natürlich schön, dass man darüber redet, aber eigentlich müsste man mit den jungen Leuten reden. Das habe ich jetzt versucht mit meinem Buch, das ich halt versucht habe und das auch noch machen werde, dass ich Tourneen mache an Schulen, um das zu erklären. Und ich will ja nicht jetzt, also wenn ich jetzt in der Situation bin, einen Vortrag zu halten, dann will ich ja nicht jetzt der Besserwisser sein, der alte weiße Mann mittleren Alters, sondern ich will ja von den Leuten was lernen. Sonst mache ich den Job ja nicht. Oder auch, wenn ich meine Studenten frage, was sind jetzt die Plattformen, dass keiner mehr Facebook benutzt, das war für mich auch eine Erkenntnis, wo ich dann wenn meine Veranstaltungen zu Ende sind, auch darüber nachdenke, wenn da was kommt. Oder dass Polizeistudenten nicht mehr wissen, dass es den Bosnienkrieg gegeben hat, den Kosovo-Krieg. Wenn ich die Frage, gab es Kriege in Europa nach 1945? Das sind ja Punkte, die mich dann wieder beschäftigen, weil wir haben ja die Tyrannei der Messung in der Wissenschaft, dass man halt in irgendwelchen Journalen veröffentlicht. Aber ich verstehe mich da als öffentlicher, auftretender Intellektueller, der dann eben auch ein bisschen reinwirken will und dann auch diese Gespräche braucht. Ob ich dann jetzt Hinz und Kunz zitiere in einem Top-Journal und dann irgendwelche Statistiken bewerte, das ist halt nicht meine Lebensphilosophie, sondern ich will eigentlich eher auch sehen, was kommt da von den Jungen. Da geht es auch um Förderung von Talenten und das muss man dann natürlich ernst nehmen und
Herr
wichtig nehmen.
Hartlieb, super. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Hartlieb.
Danke.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche unabhängig, kritisch und ja auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt, denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.